ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Urs Widmer, Sie gelten nach dem Tod von Max Frisch und Friedrich Dürrenmatt als einer der bedeutendsten oder vielleicht der bedeutendste lebende Schweizer Schriftsteller. Auch wenn Sie vom Typ her ein ganz anderer Autor als etwa Frisch sind, verstehen Sie sich ja selbst als einen politischen Schriftsteller, zumindest in dem Sinne, dass Sie von Ihrer Haltung her politisch sind. Von Ihnen liegt ein breites erzählerisches Werk vor, über das wir natürlich sprechen werden und auch über die Theaterstücke und Hörspiele. 1938 in Basel geboren, studierten Sie Germanistik, Romanistik und Geschichte. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Alles richtig.
Sie leben heute nach einem langen oder vielleicht sollte man sagen längeren Aufenthalt in Frankfurt, wieder in der Schweiz, in Zürich. Vielleicht erinnern Sie sich noch, ich habe damals, bevor Sie Frankfurt verließen, in welchem Jahr war es?
84.
Eine Anthologie unter dem Titel Abschiedsbriefe an Deutschland herausgegeben.
Wie ich mich erinnere.
Und Sie um einen Beitrag gebeten. Ich erinnere mich auch sehr gut, dass es ein besonders schöner und intensiver Text war, weil Sie in dem Text Ihre noch vagen Wünsche und Fantasien nach einem anderen Ort hineingeben und verdichten konnten. Hatte der Text am Ende sogar Ihren Aufbruch konkretisiert und beschleunigt. Warum die Schweiz? Über Sie schreiben wollten Sie ja nicht.
Nein, ich wollte im Gegenteil der Autor werden, der erste Schweizer Autor, der nie über die Schweiz schreibt. Damit bin ich glorios gescheitert. Aber die Rückkehr hat dann natürlich nichts damit zu tun, dass ich über die Schweiz schreiben wollte. Sehr wohl hat es aber wohl etwas dazu zu tun, dass ich mich in der Schweiz, in der ich aufgewachsen bin, und zwar während doch recht entscheidenden Jahren, nämlich während der Kriegszeit, noch kompetenter fühlte, einzugreifen. Und ich hatte ja diese wunderbare und für mich sehr, sehr wichtige 17 Jahre lange Bundesrepublikzeit hinter mir. Die möchte ich keinen Tag davon missen. Das war ganz außerordentlich wichtig und hat aus mir einen anderen gemacht. Und so war es dann stimmig für mich, ein altes Schweizer Schicksal übrigens, dass der Auswanderer wieder zurückkehrt.
Herr Widmer, ich habe Ihnen in der Vorbereitung unseres Gesprächs als Charakterisierung für Sie vorgeschlagen, Weltenerfinder, Weltenbauer und eben Fantasienmillionär und irgendeine mir selbst noch unbestimmte Wortbildung mit Sehnsucht. Ich habe Ihnen dann diese Vorschläge unterbreitet und Weltenbauer gefiel Ihnen sehr gut, aber die Wortbildung Fantasienmillionär rege Ihre Fantasie mehr an, sagten Sie spontan. Und fügten doch auch hinzu, dass Sie ein kritisches Verhältnis zur Fantasie hätten. Was bedeutet für Sie Fantasie? Und wird bei Ihnen im Prozess des Schreibens die Fantasie immer mehr, wächst sie gleichsam, so wie sich beim Millionär das Geld vermehrt, wenn er es richtig macht?
Ja, die Formulierung Fantasie-Millionär überrascht mich ja eigentlich, weil ich mich selber nicht so sehe. Es ist sogar so, dass ich Jahre und Jahre und Jahre, als ich schon Schriftsteller war, nie dachte, dass ich über besonders viel Fantasie oder eine andere Fantasie als andere verfügen könnte. Das war mir gänzlich fremd. Ich war der, der ich war. Und ich nahm, ohne groß darüber nachzudenken, an, dass alle anderen auch so ungefähr so ähnlich gestrickt sind wie ich. Ich wurde sozusagen von außen her darauf aufmerksam gemacht, weil man das immer wieder sagte, dass ich offenbar über ein Meer mit H von Fantasie verfüge und lernte das langsam zu akzeptieren. Ich selber habe eigentlich ein eher skeptisches Verhältnis zur Fantasie und versuche alles in allem erstens diese Fantasie immer auf Reales zu beziehen, was ich erlebe, was ich sehe, was ich erfahre, auch Politisches. Und zweitens eigentlich eher meine Fantasien sozusagen in die Vernunft zu überzuführen und nicht im Gegenteil eine wie auch immer geartete Fantasieüberschwemmung aus meinen Büchern herausquellen zu lassen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Fantasie nicht viel anderes ist als ein besonders gutes Gedächtnis. Alles, was ich erfahren habe, das ist so eine Arbeitshypothese von mir, alles, was ich sehe, auch jetzt, wie Sie da mit Ihrem grünen Stift da eine kleine Notiz machen, die ich nicht lesen kann, stapelt sich irgendwo. Der grüne Stift wird sicher in 3 Tagen vergessen sein, vom Bewussten, aber irgendwo ist er. Und der taucht dann plötzlich als Fantasie in 7 Jahren vielleicht wieder auf.
Ja, es ist verrückt. Sie sprechen über Gedächtnis und Erinnerung und ich notiere mir das, um es nicht zu vergessen.
So ist das, ja.
Weil es mir wichtig erscheint, gerade auch auf Ihr Werk bezogen, wo ja die Erinnerung eine sehr große Rolle spielt. Und ich denke, auch ein Schriftsteller kann nie schreiben, wenn er sich nicht an der Erinnerung abarbeitet.
So ist es.
Und auch das habe ich mit dem grünen Stift kurz vermerkt, diese Formulierung in Vernunft überführen, was Sie ja nicht tun als Theoretiker, sondern als Erzähler. Also das, was bei Ihnen dann das in Vernunft überführen ist, ist ja eine Form der Erzählung schon. Und das bringt mich auch eigentlich zu einer für mich immer sehr wichtigen Frage, ob es so etwas wie ein elementares, ein Initiationserlebnis für Sie gab, wo Sie wussten, ich will Schriftsteller werden. Ich weiß, dass Sie das schon sehr früh wollten und dass es auch schöne Formulierungen gibt, wie Sie sich vorstellten, wie Sie zuerst eben, wie Sie sein möchten, wie Sie vielleicht wirken möchten als einsamer, heroisch einsamer Mensch, also Lonely Wolf. Wir sind ja auch die Generation, wo das eine große Rolle spielte.
Ich lebte eben in einem bildungsbürgerlichen Haus und ich lebte zwischen Büchern. Und bei mir ist eigentlich eher das Wunder, dass mein sehr bücherbezogener Vater, der ja selber schrieb und Übersetzer war, dass er mir die Liebe zu den Büchern nicht weggenommen hat. Seltsamerweise blieb die. Also ein Punkt ist natürlich die Rivalität. Ich habe sehr früh mit meinem Vater rivalisiert und bilde mir heute noch ein, ich hätte ungefähr mit 14 die besseren Verse als er geschrieben. Damals ging es darum, möglichst elegant zu reimen.
Ich erinnere mich, dass Sie ihm eine Rezension ganz früh gaben und er hat sie völlig umgeschrieben und dann haben Sie eher zurückhaltend sich ihm gegenüber verhalten.
Ich habe ihm dann nie mehr was gezeigt. Er hat einmal eine Arbeit, da war ich aber schon erwachsen, sehr jung erwachsen, hat er mir durchkorrigiert nach dem Motto, so macht man das, Bub. Und daher habe ich ihm nichts mehr gezeigt. Nein, was ich sagen wollte, ich glaube, ein zweites hat mich zum Schriftsteller gemacht. Das war eine bestimmte, ja, Verlogenheit ist nicht das Wort, aber dieses Verhalten der bürgerlichen Welt, anders zu sprechen, als die Sachen sind. Ich war früh als Kind darauf angewiesen, die Sätze meiner Eltern und meiner Umgebung zu deuten, wie ein Psychoanalytiker beinahe, um zu verstehen, was wirklich vorgeht. Und ich glaube, diese Art von Aufmerksamkeit hat mich auch zum Schriftsteller gemacht. Und dann ist natürlich, wie wir alle wissen, das ist sozusagen interpretatorisches Kleingeld, hat jede Kunstform an das Schreiben insbesondere mit einem Leid zu tun. Irgendwo ist immer ein Leid, ein Schmerz. Und selbstverständlich hat meine Jugend in Form meiner Eltern und wie sie waren, einiges Leid bereitgehalten. Und das ist gar kein Zweifel. Ich wäre sonst explodiert oder verrückt geworden, wenn ich nicht geschrieben hätte.
Vielleicht nehmen wir zum Leid und Schmerz auch noch die Ängste hinzu. Ich erinnere mich, dass Sie in einem Text einmal Ihre Ängste aufgeführt haben. Es war unter Gewittern spazieren gehen. Ich glaube, irgendwo am Rückgrat auseinanderzubrechen. Also sehr viele ganz persönliche Ängste und zugleich auch Freuden, die Sie aufgeführt haben, was für Sie wichtig ist. Und irgendwie hat sich auch im Laufe der Jahre etwas variiert. Irgendwann stand dann nur noch der Satz, ich mag, was lebt und hasse, was tötet. Also, aber auch da sind ja Ängste und Freuden darunter verborgen. Was würden Sie sagen, wie ist heute das Verhältnis zwischen den Ängsten, den Freuden, dem Leid, dem Schmerz und der Möglichkeit, daraus so etwas wie Literatur zu machen für Sie?
Na, ich denke, meine Schießscharte, aus der ich die Welt betrachte, die Realität, ist breiter geworden. Ich sehe viel mehr als früher und ich sehe es eben, und das bedeutet das auch, ich sehe es angstfreier. Nun muss man dazu wissen, dass sich ja nicht alles in der Literatur abspielt. Ich habe recht bald einmal das Gefühl gehabt, dass ich sozusagen auch außerhalb des Schreibens und auch für das Schreiben putzen muss in mir, und habe 2 langdauernde und für mich sinnvolle Psychoanalysen gemacht und war der Ansicht, dass ich mehrere Probleme außerhalb meiner Bücher lösen sollte, die andere Autoren in ihren Büchern lösen, sodass mein, glaube ich, deutliches nicht verschwinden, aber geringer werden meiner Ängste auch damit zusammenhängt. Und heute bin ich schon eine ganze Weile in einem Stadium, wo ich mich zwar nicht als angstfrei bezeichne, das wäre auch sehr merkwürdig, aber wo sich das ganz gut eingependelt hat und wo ich die Welt, so wie sie ist, und das ist nicht so ganz einfach, relativ mit offenen Augen anschauen kann, ohne gleich zusammenzubrechen.
Wenn wir zu Fantasie, zu Leid, zu Schmerz, zu Ängsten, Freuden vielleicht noch zwei Begriffe hinzunehmen, die auch den Titel Ihres Essaybandes abgeben, das Normale und die Sehnsucht. Das sind doch sicher zwei Pole, vielleicht mit die wichtigsten Pole, zwischen denen sich Ihr Schreiben entfaltet. Das Normale zu durchdringen und, wenn man so will, mit der Schubkraft der Sehnsucht. Wäre das vielleicht noch eine wichtige
Ergänzung? Man könnte da auch das Wort Utopie verwenden. Das ist als Etikett, als passendes Etikett mir ja auch oft aufgeklebt worden. Für mich subjektiv spielen die Begriffe eine sehr kleine Rolle inzwischen. Aber der Start war tatsächlich so. Das Normale hatte auch etwas damit zu tun, dass ich in diesem bürgerlichen Haushalt eben mit sehr rigiden Normen auch aufgewachsen bin. Oder noch genauer gesagt, ich hatte rigide Normen in Form meiner Mutter und ich hatte ein sehr fast anarchisches Verhalten in Form meines Vaters. Jetzt löse mal als kleines Kind diesen Widerspruch. Und ich wollte diese Normen, die mir gegeben worden sind, also man isst seinen Brei immer um 3.12 Uhr und all diese Dinge, die sind jetzt kindisch, aber ich musste die sprengen. Und setzte als Gegenkraft eben den Blick in eine reale Weite, in dem ich gern ein Reisender war und in den Büchern viel reiste, und in eine utopische Weite, in dem ich die real existierende Welt auf eine Veränderung zu einem von mir gedachten Besseren hin hoffte. Das ist alles sehr klein geworden. Das hat natürlich auch mit meinem Lebensalter zu tun und hat aber auch damit zu tun, wie ich mich entwickelt habe, dass ich auch manches begriffen habe. Bleiben ist schwieriger als weggehen. Und ich versuche jetzt mannhaft und lebendig zu bleiben. Ich glaube, was ich immer noch bewusst mache, Sie haben das Stichwort selber schon vorher gegeben. Ich versuche in meinen Büchern und mit dem, was ich tue, sozusagen zu prüfen, wie sehr ich überhaupt noch lebe, ob ich überhaupt noch lebe, wie viel von den 100%, die theoretisch möglich sind, ich erreiche. Und ich versuche, diesen Lebenstest auch an meine Leser weiterzugeben. Ich möchte also Leben vermitteln und nicht tot, was nicht heißt, dass ich nicht ununterbrochen vom Tod rede. Leider.
Es ist schön, dass ich an diesem Vitalitätstest teilhaben darf heute. Herr Wittmer, darf ich Sie bitten, eine erste von Ihnen ausgesuchte Musik vorzustellen? Noch eine Frage zuvor. Ist Ihr größter Wunsch immer noch, wie ich es einmal gelesen habe, glücklich zu sein und ein Tenor zu sein? Sie lieben Ihre Stimme als Sänger, habe ich gelesen.
Nein, das hat mit meiner Sehnsucht zu tun. Wenn ich nicht das geworden wäre, was ich bin recht zufrieden mit meinem Schicksal, soweit ein Künstler mit dem zufrieden sein kann. Das Wort Zufriedenheit ist eine schwierige Kategorie. Dann wäre ich gern Tenor geworden. Und zwar aber nur ein sehr, sehr guter. Nicht ein schlechter Tenor, nur ein sehr, sehr guter. Jetzt hören wir aber keinen Tenor, sondern wir hören einen Sopran. Und der Sopran ist natürlich Maria Callas in einer frühen Aufnahme der Traviata.
Thank you.
Sie hörten Traviata von Giuseppe Verdi. Heute am Tisch mit Urs Widmer. Mein Name ist Hans-Jürgen Heinrichs. Herr Widmer, Sie haben ein Stück ausgesucht, das uns allen mehr oder weniger vertraut ist und doch seinen Suchtcharakter nie verloren hat. Ich habe diese Musik auch früher schon, vor schätze ich mal 30 Jahren, bei Ihnen oft gehört. Was verbinden Sie im Innersten mit dieser Aufnahme? Und lassen Sie uns vielleicht auch gleich einen ersten Bogen zu Ihrer Literatur schlagen, sozusagen zu der Melodie Ihrer Texte. War die Musik für Sie immer so eine Art, wie soll ich es nennen, eine Art Energieverstärker für Ihr Schreiben? Wachen Sie noch manchmal mit dem Gedanken auf, dass Sie Verdi sind? Und würden Sie manchmal gerne zur Musik sagen, bitte übernehmen Sie?
Schriftsteller, mindestens bin ich so einer, sind oft ein bisschen neidisch auf die Musik. Und zwar aus einem ganz simplen Grund. Wörter, wenn Sie Wörter schreiben, haben Wörter immer eine Bedeutung. Sie können machen, was Sie wollen. Es bedeutet etwas und es erzählt etwas. Und das ist ja auch das Großartige an Literatur. Musik hingegen hat diese wunderbare Zauberqualität, sozusagen direkt zum Unbewussten zu sprechen. Unter Umgehung des Kopfes, der dabei mitdenken muss. Das erfüllt mich manchmal mit glücklichem Neid. Und so gesehen wäre ich gern ein Musiker. Kommt dazu, dass ich in Musik gebadet wurde, als ich aufwachse. In unserem Haus war immer und überall Musik. Und ich pfiff mit 5 dieses Violinkonzert und dachte halt, ja, das macht man so, weil ich nichts anderes kannte. Und dann, jetzt dieser Spezialfall Verdi, das ist sicher die Italianità meiner Mutter. Das ist eine ideale, Gallas ist eine ideale, ganz, ganz andere Mutter, die da singt, vermute ich. Mhm.
Vielleicht schließen wir noch an die Überlegungen, die wir zu den Begriffen und den damit verbundenen Vorstellungen von Leid, von Schmerz, von Ängsten, von Trauer, schon diese Bögen, die wir schon versucht haben zu schlagen. Und ich möchte noch etwas genauer dieses Verhältnis von Wirklichkeit und Schreiben und auch dem Ich, dem Autor, Ich, wie es in der Literatur sich da niederschlägt, dieses Verhältnis noch etwas genauer bestimmen. Und ich möchte da als Ausgangspunkt etwas nehmen, was auf dem Klappentext Ihres 1984 erschienenen Buches Die gestohlene Schöpfung stand. Und Sie haben, als Sie mir damals das Buch schenkten, den ganzen Passus durchgestrichen. Der lautet so: Das, was ich mir vorstelle, schreibe ich zuweilen auf und gleichzeitig kommt es mir so vor, als bekäme ich die sogenannte Wirklichkeit auf diese Weise auch besser in mein Gesichtsfeld, weil sich das Erwünschte fühlbar an ihr reibt. Sind Sie sicher, dass Sie immer Ich sind, nicht eher ein multiples Ich?
Ja, natürlich haben Sie recht. Zum Strich nur so viel. Die Passage war und ist übrigens immer noch überzitiert. Das ist ja ein Unglück von Schriftstellern, das ist Ihnen selber sicher auch schon passiert. Sie sagen mal irgendetwas, was sehr zitierfähig ist. Und das wird Ihnen 30 Jahre lang in sämtlichen Pressemappen und bei sämtlichen Lesungen steht dann dieses eine Zitat, als sei es sozusagen die goldene Regel Ihres ganzen Lebens überhaupt. Ich glaube, damals war ich besonders nervös über diese Vielzitiertheit der Stelle. Völlig falsch ist sie ja nicht. Sie wirkt auf mich jetzt ein bisschen harmlos. Mhm. Und diese Harmlosigkeit, Hausbacken. Diese Harmlosigkeit hängt sicher auch mit Ihrer Frage zusammen. Natürlich ist das Ich keine eindeutige Sache. Das ist auch schon wieder Kleingeld. Auch ich bin ein anderer. Das heißt, auch ich weiß nicht genau, wer ich bin. Und wenn ich sage, und ich sage, und jetzt wird es interessant, in allen meinen Büchern Ich. Es ist eine von mir noch nicht ganz unbeantwortete Frage, warum ist es mir noch nie gelungen, ein einziges Buch zu schreiben, in dem es kein Ich gibt. Ich habe es einmal versucht im Kongress der Paläolepidopterologen, und da kommt das Ich auf der Seite 220 oder so, heißt es plötzlich, sagte er zu mir. Meine Meinung war, dass dann der Leser vom Stuhl fallen muss vor Schreck, wenn er das liest. Es beweist aber auch, dass ich immer ein Schreib-Ich brauche. Ich muss wissen, wer das Buch schreibt. Das bin aber nicht ich unbedingt, sondern das ist ein von mir angenommenes, fiktives Ich, das dieses Buch schreibt. Wenn ich das noch anfügen darf, in meinen letzten, vorletzten beiden Büchern, Der Geliebte der Mutter und Das Buch des Vaters, bin ich damit eigentlich besonders weit gegangen, weil ich dieses Ich dann nun ganz außerordentlich autobiografisch tut. In Wirklichkeit sind die beiden Bücher trotzdem Romane. Was bedeutet, dass keine einzige Figur da drin nicht erfunden ist. Aber sie ist so perfid erfunden, auch das Ich, dass es fast deckungsgleich ist mit den real geschehenen Dingen. Und ich spiele natürlich ganz gemein mit diesem mit dieser Falle, aus der kein Leser entkommen kann, dass er immer denken muss, war es jetzt so, war es nicht. Es war wohl schon so. Und vielleicht war es aber doch nicht so. Und es war aber dann doch so.
Also was Sie sagen, erinnert mich sehr an eine Begegnung, die ich in der Zeit, als ich über den französischen Schriftsteller Michel Liris eine Biografie schrieb und ich ihn ein paar Mal besuchte in Paris. Und er sagte plötzlich, wissen Sie, mich ekelt es davor, dass ich in jedem meiner Bücher nur von mir spreche. Immer ist es ein Ich, das da spricht. Wenn ich einmal einen Roman schreiben könnte, in dem kein Ich vorkommt. Und sehr ähnlich erinnere ich mich an ein Gespräch mit Jorge Sembrun, als er sagte, wenn ich nicht mehr über meine Zeit im Konzentrationslager schreibe, dann bin ich Schriftsteller geworden. Ja. Also wir arbeiten uns an diesem Ich ab, aber wollen es natürlich auch transzendieren und plötzlich kommt es über die Hintertür, wie in Ihren letzten Büchern, viel mächtiger nochmal hinein.
Natürlich. Es ist viel spannender, über etwas Drittes zu schreiben. Ja. Aber das Ich kriegen Sie nicht weg. Ja. Das ist ja auch, das wollen Sie gleichzeitig ja auch werden. Sie sind nie ein Ich, aber Sie möchten gern eines werden. Und das ganz am Anfang haben Sie von der Melodie gesprochen. Es ist ja etwas sehr Merkwürdiges, dass ich zum Beispiel in meinen Schriften, korrigieren Sie mich, wenn ich nicht recht habe, mit der Zeit so etwas wie eine Melodie gekriegt hat, an der man mich festmachen kann und an der man mich erkennen kann. So wie man andere, wie ich einen Satz von jemand, der ganz anders geartet ist, von Kafka lesen kann, ohne den Satz zu kennen und sagen, das könnte aber Kafka sein, das muss Kafka sein. Das ist ein Geschenk der Götter und hat etwas mit diesem Ich zu tun, dass sie in einem Gebiet, wo es ein Ich gar nicht geben kann, nämlich in der Sprache, die ja das Allgemeinste und das Angepassteste überhaupt ist, per Definition, sonst würden wir uns ja nicht uns halbwegs verstehend unterhalten können, dass sie da plötzlich sozusagen durch die Hintertüre, qua Melodie, was es immer sei, etwas Eigenes kriegen, wo sie ganz leise blinzelnd sagen könnte, das könnte so etwas wie ich sein. Tatsächlich bin ich beim Schreiben am allermeisten bei mir. Das ist ein rein subjektives Gefühl, das kann ich nur behaupten, aber so fühle ich mich.
Also ich habe das Gefühl bei Ihren Texten, dass Ihre Melodie schon sehr früh da ist. Also dass eigentlich die Bücher, und zwar die unterschiedlichsten Bücher, die mehr erzählerischen Texte, die essayistischen und diese Impressionen zum Beispiel, diese Kurzporträts über Schriftsteller, vor allen Dingen über die österreichischen Schriftsteller, das ist immer ein bestimmter erzählerischer Ton, den Sie gefunden haben. Das bringt mich auch zu einer nächsten Frage, die ich nicht genau weiß, wie ich sie formulieren soll, wenn ich meinen Eindruck von Ihnen aus dieser langen Zeit, die wir uns mal intensiver, mal weniger intensiv kennen, wenn ich das zusammenfassen sollte, würde ich sagen, ich habe Sie immer als einen sehr vitalen Schriftsteller wahrgenommen, der seine reichen, seine vielfältigen Fantasien und Assoziationen im Sprechen kaum zu bewältigen vermag und immer etwas zu hastig eigentlich spricht und vielleicht verbunden verbunden mit der Hoffnung, die inneren Bilder doch noch einzuholen im Sprechen. Und wenn das so war, hat es sich verändert. Also ich nehme Sie eigentlich jetzt doch auch im Sprechen sehr ähnlich wahr, obwohl Sie ja inzwischen Ihrer inneren Welt, Ihren Fantasien, Ihren Wünschen und Ängsten schon so oft eine Bühne, eine Plattform und eine Sprache haben geben können. Und weil ich eben gerade Michel Iris erwähnte, wenn ich zum Beispiel mal so ein Werk wie das seine als Plattform, als Folie für unsere Überlegung jetzt hinzunehmen darf. Liris schreibt ein Leben lang eine große Autobiografie, ein autobiografisches Projekt, ein Maniak des Bekenntnisses, ein Großbekenntnis. Und was geschieht am Ende seines Lebens? Nach seinem Tod wird sein Journal veröffentlicht und das torpediert sozusagen die ganze Autobiografie und man erkennt, dass er im Grunde genommen alles getan hat, um den innersten Kern seiner subjektiven Wahrheit zu verbergen. Also würden Sie das vielleicht auch sagen, dass das Schreiben, obwohl Sie eben sagten, Sie fühlen sich am meisten in Ihrer Literatur, im Schreiben zu Hause, vielleicht ist es aber dennoch ein ununterbrochenes Umkreisen eines Kerns, den Sie eben noch nicht kennen, den Sie nicht fassen können.
Ganz sicher ist das so. Sie beschreiben das so präzise, dass ich fast gar nichts anfügen muss. Man muss vielleicht nur betonen, dass dieser schwarze Kern in einem drin, der sicher etwas mit dem, was für einmal sei der Begriff, erlaubt mit dem Lebenstrauma, mit das die meisten von uns mit herumtragen, zu tun hat, dass der eben nicht bewusst ist. Und er wird auch gar nicht bewusst. Das schwarze Loch in mir, das ich umkreise, wird nie ganz erhellt werden. Hält aber auch mein Schreiben am Leben. Das Schreiben ist ja etwas Fantastisches. Erstens, wenn es funktioniert, schreibst du gar nicht selber, sondern es ist eine Art S, gar nicht im freudschen Begriff, aber im umgangssprachlichen Begriff. Es ist eine Art S, das schreibt, beziehungsweise man hat etwas Mediales und schaut sich zu, wie es schreibt. Zweitens spürt man auch sehr gut den widersprüchlichen Vorgang, dass das Schreiben einerseits auf Erkenntnis aus ist, also diesem schwarzen Loch sich versucht, mutig zu nähern und es anzuschauen und die Wörter drumherum zu finden. Und gleichzeitig ist es ebenso viel um 50% dieses Abwehr der Erkenntnis, sodass wir am Schluss immer ein herrliches Nullsummenspiel haben und die Lösung ist wieder nicht gefunden. Dafür haben wir einen schönen Text. Und eigentlich, ich bin ja ein großer Freund der Abwehr und der Verdrängung. Wenn das noch lange klappt, ist es wunderbar. Wenn ich kein Interesse mehr habe, mir Geschichten anzuhören von anderen und selber Geschichten zu erzählen, dann bin ich wahrscheinlich tot.
Bevor wir sterben, hören wir noch eine zweite von Ihnen ausgesuchte Musik, die, glaube ich, sehr gut zu dem von uns bisher schon ein wenig durchschrittenen Raum der Fantasie, der Sehnsucht, der Ängste, der Lüste passt. Ein Stück von Louis Armstrong, West End Blues. Wollen Sie zuvor etwas sagen?
Ich kann vielleicht sagen, warum ich das gewählt habe. Ich habe in den frühen 50er Jahren, und ich war noch ein Bub, hatte ich die Gelegenheit, zu einem Konzert von Louis Armstrong zu gehen. Da stand er vor mir und er begann das Konzert hinter einem geschlossenen Vorhang, West End Blues. Und wo ich den ersten Ton hörte, der richtige Louis vor meiner Nase mit mir, spielte er für mich, da bin ich in Tränen ausgebrochen und das tue ich eigentlich heute noch. What a
West End Blues von Louis Armstrong. In unserer heutigen Doppelkopfsendung auf HR2 unterhält sich Hans-Jürgen Heinrichs mit Urs Widmer. Herr Widmer, was ich an Ihren Büchern immer geliebt und bewundert habe und davon konnte ich auch schon etwas vermitteln und Ausdruck geben, ist diese wundersame Versammlung von Menschen und eine artistische Verknüpfung von Orten. Inmitten des Alltäglichen geschehen da überraschende Dinge. So ganz nebenbei wird zum Beispiel ein Fernseher zertrümmert, auf dessen Bildschirm kurz zuvor noch Bilder exotischer Fremdheit vorüberflimmerten. Das Szenario im Raum, die Mutter, eine Frau aus Urgestein im Lehnstuhl und im Lehnstuhl sitzt auch der sterbende Vater, dabei der Ich-Erzähler, der Sohn. Sie erzählen immer sehr, sehr vital und schwungvoll. Und ich habe mich gefragt, was ist der innerste Kern davon? Und ist es eine Form der Dramatik des Lebens, etwas entgegenzusetzen, das Tragische zu durchleben und sich doch auch in eine andere, in eine heitere Lebensform immer wieder aufs Neue probeweise einzuschwingen? Und ich erinnere mich daran, dass Sie in Ihren Poetikvorlesungen einmal notieren, Ihr Ziel sei nicht der Lacher. Das unterscheide Sie von Satirikern wie etwa Robert Gernhardt oder Eckhard Henscheid. Die Lacher passierten Ihnen eher. Und da schreiben Sie sehr präzise, die Lacher geschehen, weil der Druck des Subtextes offenkundig zu groß wird. Der Druck des schwarzen Unterfutters und meine Hauptarbeit als Autor ist seit langem jenes schwarze Tosen in meinen Tiefen kraftvoller und ruhiger auszuhalten und also auch ruhiger und kraftvoller sprachlich zu fassen. Tragisches tragisch sein zu lassen, falls das möglich ist, das ist schwieriger, als es klingt.
Ja, ich habe dem eigentlich nicht viel anzufügen. Ich tue das immer noch. Eigentlich bin ich dem Lachen wieder herzlicher und fröhlicher zugewandt als einige Momente. Diese Momente hatten eigentlich nur damit zu tun, dass ich immer wusste, welche ambivalente Texte ich schreibe und wie viel Schwärze darin ist. Und ich bin aber sehr, sehr lange Jahre so als der lustige Purzel von manchen Leuten, nicht von allen, als der lustige Purzel von den Alpen wahrgenommen worden. Das begann mich mit der Zeit dann doch zu irritieren. Jetzt in der Zwischenzeit habe ich eine Art Reife dazu gewonnen, die mir sagt, ja mein Gott, solange du lachen kannst und solange die anderen auch eine Freude haben, ist das ja nun nicht so schlecht. Es stört mich weniger als früher, wenn man mich auch einen Humoristen nennt. Ich weiß schon, wie sehr viel anderes da drin ist und in der Tat, wenn ich meine Geschichten nicht immer erneut erfinden würde, würde ich wahrscheinlich implodieren. Vielleicht kann ich noch einen Satz sagen, was ich ganz interessant finde, ich habe immer nur eine Geschichte. Es ist mein ganzen Leben nie passiert, dass ich zwei Geschichten oder gar drei parallel hätte. Ich habe eine Geschichte, die wächst, die gewinnt an Dichte und zwar manchmal über sehr lange Zeit, wo ich kein Wort schreibe. Ich bin jetzt wieder in dieser Phase. Ich tue den Teufel und mache nicht eine einzige Notiz, sondern das, was verloren geht, geht zu Recht verloren und das, was bleibt und sich anfügt und neu fügt und neu gestaltet, das ist zu Recht in mir drin. Ich weiß dann mit der Zeit auch den ersten Satz, den muss ich nicht aufschreiben und ich habe eine Ahnung, wo die Geschichte hinführen wird und erst wenn ich schier platze, dann schreibe ich sie und dann habe ich sie zu Ende geschrieben. Auch ein nicht ganz anstrengungsloser Vorgang, der aber doch verhältnismäßig leicht geht Und dann habe ich wieder gar nichts. Dann bin ich eine ganze Weile lang mit nichts und denke, es wird nie mehr was kommen. Und dann kommt, so Gott will, dann doch etwas wieder.
Ich denke, das ist sehr, sehr weise auch, weil in der Tat gehen die Dinge ja nicht verloren. Wenn sie wichtig sind und einen bestimmten inneren Fokus umkreisen, kommen sie sowieso wieder vielleicht in einer anderen Gestalt. Ja. Sie haben eigentlich jetzt schon etwas auch angedeutet, was mir noch wichtig war zu fragen, was auch in demselben Zusammenhang steht, den ich eben zitiert habe, wo Sie sagen, dass Komik mit Bewältigung zu tun hat, mit dem Sieg über Schreckliches. Vielleicht ist Sieg nicht so das richtige Wort, über Schreckliches, sodass sich Lachen einstellt, wenn der Leser oder Zuschauer an diesem Sieg beteiligt ist, sagen wir vielleicht an dieser Auseinandersetzung beteiligt ist, weil Sieg ist so eine Sprache der Mächtigen, die meinen, wenn sie Krieg machen, könnten sie jemanden
sehr
besiegen.
Einverstanden.
Trotzdem, Sie haben das auch schon erwähnt mit diesem lustigen Purzel. Ich habe mich natürlich trotzdem gefragt, ob Sie manchmal gefürchtet haben oder in Sorge waren, dass man Sie nicht genügend als ernsthaften Dichter erkennt, anerkennt und dass Sie diese ständigen, sich wiederholenden Beschreibungen, die man von Ihnen gefunden hat und der eine nimmt das vom anderen und trägt es weiter. Also auch unser Begriff des Fantasienmillionärs ist natürlich, nimmt ja auch dieses Begriff des Fantasievollen auf.
Das ist mein Schicksal, ja.
Locker, komisch, skurril, makaber, turbulent, heiter, witzig, aberwitzig, hintergründig, ironisch, abenteuerlich, traurig, schön. Es sind natürlich Charakterisierung gewöhnt man sich irgendwann daran, aber im Schreiben und im Leben selbst erfährt man ja das Fantasievolle, das Komische, das Skurril, das Witzige, Ironische, das Traurige ganz anders. Könnten Sie es vielleicht noch charakterisieren, wie Sie es selbst erleben, wie Sie sich daran abarbeiten?
Naja, erstens ist zur Fantasie zu sagen, es gibt auch schwarze Fantasien. Die Fantasie ist keine positive Qualität nur. Und mit den schwarzen Fantasien müssen sie umgehen, die müssen sie aushalten und müssen ihnen ins Auge blicken. Es ist ja, wenn ich jetzt diese Charakterisierungen anhöre, auch ganz schmeichelhaft, wenn man so genannt wird. Also es stört mich immer weniger. Ich glaube, ich bin recht gut jetzt angekommen auf meinem Stuhl. Wir haben vorher von Sieg gesprochen und Sie haben mit Recht korrigiert, das gibt ja keine Siege. In der Literatur wird nicht gesiegt. Aber es gibt natürlich ein Gefühl von, ja, wie soll ich sagen, Triumph ist auch wieder falsch. Das gibt es aber schon. Nämlich, wenn Sie für eine schwierig zu bewältigende Geschichte eine Form gefunden haben. Das Finden einer Struktur ist etwas Außerordentliches, Befriedigendes und kann manchmal als eine Art Sieg über die widrigen Umstände erlebt werden. Mir ist jetzt gerade ein Wort von Walter Muschk, dem Bruder von Adolf dem Gramintigsten, in den Sinn gekommen, der einmal sagte, der wunderbarste Glanz eines Meisterwerks ist der Schmerz, der nicht mehr schmerzt. Und da ist etwas sehr Wahres daran. Die Literatur, das wäre dann ihr Sieg, der gelingt es, die schrecklichsten Sachen zu verwandeln in einen Schmerz, der nicht mehr schmerzt. Und das führt dazu, dass sowohl der Schreiber, der zum Beispiel, was weiß ich gerade, einen Tod oder einen Suizid oder eine andere Schrecklichkeit beschreibt, in seinem Schreibgefühl, das das begleitet, eine große Freude hat. Bester Laune schreibe ich diesen Suizid. Warum? Weil er mir formal gelingt. Und der Leser wiederholt dieses Gefühl. Der ist natürlich bewegt und erschüttert, jetzt ist die Heldin tot, aber er ist auch angehoben, oder sie, und befreit und fröhlich, weil dem Autor so wunderbar gelungen ist, das Problem formal, strukturell zu lösen. Der schreckliche Tod von Anna Karenina ist erhebend. Im wirklichen Leben wäre er nur entsetzlich.
Vielleicht lassen Sie uns noch etwas genauer darauf zu sprechen kommen, was es für Sie bedeutet, eine Geschichte zu erzählen. Urs Widmer, Sie gelten ja als ein sehr vorbildhafter Fabulierer und Geschichtenerzähler. Ich würde Sie bitten, auch auf die kurzen Prosastücke in dem Band Vom Fenster meines Hauses aus einzugehen. Das sind furiose Skizzen und Impressionen, die ich besonders gerne mag. Und ich hatte oft das Gefühl, als rette Ihnen das Schreiben das Leben. Wir haben das auch in unserem Gespräch heute schon kurz angedeutet. Und in diesen Stücken steht unter anderem der bemerkenswerte Satz, der Schnupfen sei der Vater aller Dichtung und die Dichter sollten nicht in Ruhe, sondern in Erregung schreiben. Oder los, 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 keine Müdigkeit vorschützen, wie es in Ihrem Band Vor uns die Sintflut heißt. Gibt das den Rhythmus Ihres Schreibens vor?
Naja, das ist natürlich auch eine bösartige Eigenironie. Vielleicht ist es gerade so eben nicht.
Ja, genau. Das hoffte ich.
Aber in den kurzen Texten, ich liebe die besonders, weil sie überhaupt nicht planbar sind. Ein Buch in der vorher beschriebenen Weise ist ja doch ein Plan. Und es geht gar nicht anders. Ich traue den Autoren nicht, die sagen, ja, das Schreiben selber ist das Abenteuer, ich weiß gar nicht, was ich tue. Ich traue denen nicht. Man muss schon wissen, was man tun. Bei kurzen Texten können sie sich erlauben, dass sie es nicht wissen. Und ich habe viele Texte geschrieben, wo es nur die Initialzündung eines Satzes, eines Wortes gab und dann schrieb es. Und irgendwann hört das wieder auf. Man muss einfach wissen, wann man aufhört. Und manchmal ist das schon nach 12 Zeilen der Fall. Manchmal ist das nach 3,5 Seiten der Fall. Ich habe diese Texte sehr gern.
Wie Sie das beschreiben, mit das Es schreibt, das ist ja bei den von mir besonders geliebten Autoren und auch Theoretikern wie Claude Lévi-Strauss immer eine zentrale Erfahrung gewesen. Claude Lévi-Strauss hat einmal in seiner großen Mythologica gesagt, ich bin das Tor, durch das die Mythen hindurchgehen.
Ja.
Was würden Sie heute sagen? Was ist im Augenblick der wichtigste Impuls für Sie beim eigenen Schreiben und bei der Literatur, die Sie besonders gerne mögen?
Schauen Sie, wenn ich nichts schreibe, schreibe ich trotzdem jeden Tag irgendetwas. Nicht an diesem Buch. Das ist, im Kopf wird das gearbeitet, aber ich bin jetzt zum Beispiel an etwas sehr Handwerklichem, was aber ganz wunderbar wird. Ich schreibe für die Malerin und Zeichnerin Tatjana Hauptmann, die ich für ein Genie halte, fasse ich die Geschichten von 1001 Nacht neu zusammen, damit sie illustrieren kann. Daran schreibe ich. Mhm. Und dann werde ich die Vorlesungen schreiben. Ich schreibe immer was. Ich kann nicht anders.
Herr Widmer, wir nähern uns so langsam dem Schluss unseres Gespräches. Ja. Darf ich Sie bitten, Ihre nächste Musik vielleicht schon mal kurz vorzustellen, die wir dann auch am Schluss unseres Gespräches etwas länger noch stehen lassen werden?
Ja, das ist ein, im Gegensatz zu den bisherigen zwei Heulern, ist es ein ganz unbekannter Komponist, der zu Recht und zu Un... Heilige Freud stehe mir bei, der zu Unrecht vergessen ist, Hermann Sutter, ein Schweizer, ein Basler Komponist des frühen 20. Jahrhunderts. Er hat ein Oratorium geschrieben, ein weltliches, naja, halbweltliches Oratorium, das heißt Le Laudi, nach dem Sonnengesang von Francesco d'Assisi und ist ein ganz, das ist ein ganz wunderbares, abendfüllendes Kirchenwerk und da kommt ein Stück draus.
Zwei Doppelkopf, heute am Tisch mit dem Schriftsteller Urs Widmer, Fantasienmillionär. Gastgeber ist Hans-Jürgen Heinrichs. Wir hörten einen Ausschnitt aus Hermann Sutter, Lobgesänge.
Le Laudi, Lobgesänge.
Lobgesänge. Herr Widmer, lassen Sie uns wenigstens zum Schluss noch einen kleinen Bogen zu Ihren Theaterstücken, zu Ihren Hörspielen schlagen. Vom Prosawerk aus sind wir ausgegangen. Wie gewichten Sie selbst das Verhältnis zwischen diesen verschiedenen literarischen Formen sowohl in Bezug auf die Zeit, die Sie jeweils auf das Schreiben verwenden, als auch in Bezug darauf, welchen Stellenwert für Sie die Arbeit an einem Roman, an einer Erzählung, einem Essay, einem Theaterstück oder eben an einem Hörspiel hat. Geht die Arbeit ineinander über?
Also ich mache keine Hierarchien der Gattungen. Mir sind alle Gattungen gleich wert. Ich bin nur für einzelne Gattungen nicht begabt, das hauptsächlich für die Lyrik. Ich habe kein einziges brauchbares Gedicht geschrieben in meinem Leben. Ich war immer auch ein Theatermensch. Ich habe also nicht, das kam nicht später dazu. Ich habe von Anfang an auch Theater gemacht und wenn ich, ein bisschen wie ein Quartalstrinker, wenn ich ein Buch fertig habe, muss ich ja irgendwas tun und auf der vorher beschriebenen Weise kann ich nicht sofort einfach das nächste Buch schreiben, das ist ja naheliegend, so dass ich sehr oft abgewechselt habe. Es geht nicht ganz auf ein Buch, ein Theaterstück, ein Buch, ein Theaterstück. Dazu kommen noch die Hörspiele, dazu ich habe das akustische Medium einfach, das Radio mag ich sehr. Ich habe wenig Fernsehen gemacht, weil ich das Fernsehen nicht mag. Ja, es sind zwei verschiedene Urs. Der Theater-Urs ist aggressiver, politischer, nach dialogischer, nach außen gewandt, wütender, hüpft mehr rum. Und der im Prosa-Urs ist natürlich, genießt diese herrliche Freiheit des Alleinseins, diesen narzisstisch angetönten Möglichkeit, Gott zu sein. Und das ist ja auf Zeit, denn das ist ja alles auf Zeit verliehen, etwas ganz Herrliches. So wie die Liebesverhältnisse auf der Bühne auf Zeit sind. Nachher verliert sich die Truppe ja wieder, aber übrig bleibt die Erinnerung an ein vergängliches Stück.
Herr Widmer, gibt es einen Gesichtspunkt, der für Ihr Leben, für Ihr Schreiben sehr wichtig ist, den wir noch nicht angesprochen haben? Also ich hätte noch sehr gerne zum Beispiel genauer über Ihren Stil gesprochen, obwohl wir haben ja sehr schön versucht herauszuarbeiten, die Melodie Ihrer Texte, was mir immer sehr wichtig war, auch wie die Sätze oft so kurz und schnell aufeinander prallen, wie Sie das selbst machen und wie Sie das selbst empfinden. Aber es gibt natürlich ganz viele Dinge, über die wir noch hätten sprechen können. Ist Ihnen noch etwas besonders wichtig, was Ihnen jetzt nach unserem Gespräch einfällt? Oder am Schluss unseres Gespräches?
Alle Dichter kämpfen gegen den Tod. Und es muss doch eine Möglichkeit geben, ihm ein Schnippchen zu schlagen. Und ich habe den Trick auch noch nicht gefunden. Wenn Sie ihn also kennen, dann sagen Sie mir bitte schön.
Ich sag's Ihnen nach der Aufnahme. Heute am Tisch mit Urs Widmer, wahrlich ein Fantasienmillionär, ein literarischer Sehnsuchtsgestalter, ein Weltenbauer. Ich danke Ihnen, Herr Widmer, für das Gespräch. Gastgeber war Hans-Jürgen Heinrichs. Sie hören noch Lobgesänge von Hermann Suter.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.